Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir im Mikrofon begrüßen darf ich heute den Gregor und den Martin. Hi, schön, dass ihr mal wieder da seid.
Hi, Chris.
Bei uns geht's heute um den schnöden Mammon. Bei uns geht's um Blinkelichter, um Aussichten, um Rückblicke und vielleicht auch ein kleines bisschen um Eishockey. Bevor wir damit allerdings einsteigen. Draußen ist ungefähr 35 Grad im Schatten und wir reden über Eishockey. Wie geht's euch?
Wir waren vorher in der Halle und haben uns gedacht, ob wir den Arbeitsplatz nicht einfach auf die Eisfläche verlegen, weil da sind konstante 18 Grad. Und das war sehr angenehm im Gegensatz zu hier, wo, glaube ich, draußen 35 und drinnen 45 Grad sind.
Wobei viele ja denken, dass die Geschäftsstelle quasi, die ist zwar in der Eishalle, aber die Räumlichkeiten sind natürlich nicht in dem Bereich, wo die Kälte hinkommt. Und wir sitzen quasi mit der Außenhaut quasi Glas und da brettert es voll rein mit der Sonne. Da ist es teilweise echt unerträglich.
Ist da klimatisiert?
Selbstverständlich nicht.
Wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie an Sponsor wie die Stadtwerke rankommen würden, dass der Strom vielleicht einen Preis bekommt, dass wir Klimaanlagen für uns organisieren.
Bin ich sofort dabei.
Gregor, wenn du gerade schon sagst, dass du sofort dabei bist, mich würde interessieren, es ist jetzt ein Jahr rum. Es ist jetzt eine Saison rum. Der Sommer ist am zu Ende gehen, gerade wieder aufdrehen, wie auch immer. Zieh doch mal eine Bilanz von der letzten Saison. Wir haben seitdem nicht gesprochen.
Eine Bilanz, ja. Das ist schon wieder so weit weg. Wir sind schon wieder voll in der neuen Saison, eigentlich drin in der Vorbereitung, die Jungs kommen gerade. Bilanz zur letzten Saison, ich glaube, dass es insgesamt eine total super erfolgreiche letzte Saison war und wir den Abstieg wettgemacht haben mit einer wirklich tollen, tollen Saison in fast allen Bereichen. Hat es super funktioniert. Auf dem Eis, die Mannschaft hat übererfüllt, muss man natürlich so sagen. Es war ja nicht unser Ziel, vorneweg direkt einen Wiederaufstieg zu packen. Die Fans haben super mitgezogen, haben uns super unterstützt, auswärts. Ich war bei einigen Auswärtsspielen dabei. In Stuttgart war die Halle mehr grün wie gelb. Ich war danach in der Bahn. Die ganze Waggon war nur grün und weiß und wir haben Lieder gesungen. Ich habe mich gefühlt wie beim VfB. War super. Die ehrenamtlichen Helfer sind über sich hinausgewachsen und unsere Struktur, die wir versucht haben zu ändern, trägt langsam Früchte. Dauert zwar alles immer auch ein Stückchen, aber ich glaube, da haben die ehrenamtlichen Helfer einen tollen Job gemacht. Unsere Partner, Sponsoren haben super mitgezogen. Es war insgesamt eine tolle, tolle Saison, an die ich, glaube ich, auch dann immer noch mal, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke und davon erzähle, treibt es mir auch ein Grinsen ins Gesicht. Und wenn man jetzt auch die Jungs, die wiederkommen, wieder sieht, freut man sich total. Und erinnert sich eigentlich auch immer wieder dran, was man eigentlich geschafft hat. Und das ist schon schön.
Wie ist es so für dich, wenn wir jetzt über so eine Bilanz reden? Ich will gleich auf dieses Fast eingehen, das du gesagt hast. Wir haben fast irgendwie alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Die andere Frage, die sich mir zuerst allerdings stellt, ist, du bist jetzt seit gefühlt 2 Jahren GF, bist einmal abgestiegen, einmal aufgestiegen. Kann mit dir auch Ruhe einkehren?
Boah, ja, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir Ruhe reinbekommen. Und wer hat es, irgendjemand im Eisblock oder ich weiß nicht, mit irgendjemand hatte ich das Thema auch, dass wir ja eigentlich die Fahrstuhlmannschaft sind, seitdem ich da bin. Und ja, so fühlt sich auch ein bisschen an. Und das ist auch so ein bisschen das Fast in der Analyse. Das ist natürlich schon brutal anstrengend. Durch die Abstiege musst du natürlich auch immer wieder Kostenanpassungen vornehmen. Das ist dann oft natürlich auch mit Personal verbunden. Und jetzt sind wir wieder in der zweiten Liga, dann musst du es wieder ändern und musst wieder eigentlich Personal aufstocken und ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend und deswegen auch ein Fast, ne?
Okay, da liegt das Fast. Was ist denn noch Fast, ja, wo wir Fast geschafft haben, was wir uns vorgenommen hatten letztes Jahr?
Ich bin immer jemand, ich bin sehr selbstkritisch und sehe immer sehr schnell und auch eher bei mir die Themen oder Sachen, die nicht richtig gut gelaufen sind. Und richtig ist ja immer, also ich bin da immer so ein bisschen wie mit Schulnoten. Eine 1,0 ist immer 100% richtig. Aber um eine 1,0 zu schaffen, muss hier alles richtig sein. Und um alles richtig, ja, du kannst immer was verbessern. Ja, und es gab auch letztes Jahr Themen, ja, die wir einfach insgesamt noch verbessern können. Da gibt's ganz, ganz viele Themen.
Martin hat wissentlich genickt. Nenn mal so ein Thema.
Ja, es ist tatsächlich so, wenn man den Hintergrund betrachtet, was da passiert ist in diesem einen Jahr von Beginn an, dann waren da schon auch Momente und Gespräche dabei, die nicht zur Aufstiegs-Euphorie und vielleicht zur Leistung der Mannschaft auf dem Eis gepasst haben. Da waren schon mal harte Worte und laute Worte dabei. Und das ist so neben dem Sportlichen, was wir erlebt haben, eigentlich so auch mein Fazit. Dieser Abstieg, so schlimm er war für alle, war für uns eine Riesenchance, die wir am Anfang so, glaube ich, gar nicht richtig begriffen hatten. Am Anfang ging es um Schadensbegrenzung. Ich weiß noch, wie wir vor der Saison da saßen in vielen Schalten und uns tatsächlich überlegt haben, ob es überhaupt weitergeht mit dem Profi-Eissport in Bietigheim. Einfach aus finanziellen Gründen. Das war, kann man sagen, nicht 5 vor 12, das war 1 vor 12. Und was wir dann gestartet haben mit viel Unterstützung auch vom DEB und natürlich von unseren Sponsoren, war eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Aber wir haben von vornherein gesagt, okay, wenn schon das Finanzielle eben haarig ist, knapp ist, dann müssen wir trotzdem gleichzeitig die Chance nutzen, die Strukturen umzubauen und zu professionalisieren, soweit es eben auch möglich ist in der Oberliga. Und ich glaube, dass wir da einen Weg beschritten sind, der jetzt während der Saison schon, aber vor allem auch für die Saison erste Früchte trägt. Man kann nie Einfluss nehmen auf das Thema, wie funktioniert eine Mannschaft und so, wir schon gar nicht im Aufsichtsrat. Aber worauf wir Einfluss nehmen können, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt eine Transparenz haben in den Kosten und eben nicht über unserem Budget leben. Und ich glaube, das ist eins der Learnings und der Winnings, die wir hatten, dass wir da um Klassen besser geworden sind wie früher, auch früher DL2-Saison oder DL-Saison. Und das ist eine Grundvoraussetzung für das, was wir diese Saison starten.
Ihr habt gerade gesagt, ja, es war nicht 5 vor 12, es war 1 vor 12. Mit viel Unterstützung vom DEB hat man es überhaupt geschafft, weiter professionell Eishockey zu spielen. Nach außen klang es ja nicht ganz so dramatisch. Wie dramatisch war es denn konkret?
Es war sehr dramatisch. Normalerweise, wenn es ein Wirtschaftsbetrieb gewesen wäre, so wie, es ist ein Wirtschaftsbetrieb, aber so wie man vielleicht agieren würde, wenn man so eine kleine GmbH hat mit einem Umsatz von 3-4 Millionen, hätte man sich durchaus die Frage stellen müssen, ob man das Risiko weitertragen nicht nur kann, sondern überhaupt darf.
Okay.
Unser Glück war, glaube ich, damals, dass die Anforderungen an die Oberliga, was Lizenzierung angeht, deutlich, jetzt will ich nicht sagen, leichtere sind, aber die gucken da schon ein bisschen weniger ins Detail. Jetzt nicht, weil sie dumm sind oder so, sondern einfach, weil sie sagen, wenn wir das so machen wie eine DL2 oder DL, dann haben wir vielleicht von den wenigen Mannschaften der Oberliga nochmal die Hälfte weniger. Also wir müssen so ein Auge zudrücken. Natürlich muss alles immer sauber bleiben, aber die gehen nicht so ganz in die Tiefe. Und ich glaube, das war für uns die erste Chance, die wir hatten, da zu bestehen. Und dann haben wir halt einfach auch gesagt, Leute, die Lücke, die sich auftut nach wie vor, die müssen wir halt während der Saison schließen. Das ist zwar in der Vergangenheit, hat das irgendwie nie geklappt, aber wir waren eigentlich ganz zuversichtlich, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass die Stimmung in der Stadt bei den Sponsoren eine bessere war. Aber es war wirklich verdammt knapp. Also normalerweise, glaube ich, hätten wir die GmbH zumachen müssen.
Wenn Martin jetzt sagt, so ja, da gibt es Lücken und die schließt man dann während der Saison, wie fühlt sich das für dich an als GF? Also wenn du dann eigentlich weißt, so okay, wir rennen jetzt los und wir rennen gegen ein finanzielles Loch an und ich brauche jetzt eigentlich jedes Ticketing, ich muss eigentlich unterwegs noch Sponsoren finden, damit mir nicht, keine Ahnung, im Februar die Lichter ausgehen.
So geht es mir eigentlich, seitdem ich den Job übernommen habe und seitdem ich größeres Wissen habe über den, wie so ein Eishockey-Spielbetrieb, wie der funktioniert, wie der in den Kosten abläuft. Und das ist auch das, was der Martin gesagt hat. Wir haben auch insgesamt einfach eine Weile gebraucht, um das zu verstehen und verstehen es jetzt insgesamt natürlich auch besser. Das war ein Riesenthema und es ist, ich glaube, die Jungs auch in der Mannschaft und Trainer und alle, die halt immer auch Geld ausgeben wollen, die haben uns das auch immer nie so richtig geglaubt und haben von mir auch immer nur gehört, nee, geht nicht. Schon wieder, nein, 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 wir kriegen nichts, wir machen nichts, aber es war halt dem geschuldet, wie man sich damit fühlt, ja, beschissen, weil man will das natürlich selber überhaupt nicht. Das lässt einen nicht schlafen, weil du genau weißt, du brauchst eigentlich viel mehr Geld und das liegt genau in deiner Aufgabe, das reinzuholen Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt wie der VfB Stuttgart Sales-Teams von 15 Mann habe, die da Kaltakquise machen und Telefon anrufen können, Gott und die Welt. Und ja, so läuft es bei uns halt nicht. Dadurch, dass wir halt, wir hatten es ja vorher von den Strukturen auch, die wir angepasst haben, wenn du wenig Mitarbeiter hast, musst du halt auch viel selber machen. Ich bin auch in vielen Themen natürlich dann eingebunden. Man weiß dann, eigentlich sollte ich das jetzt nicht machen, aber das muss halt jetzt auch gelöst werden, weil das halt gerade der Brand ist, der gelöscht werden muss. Aber du hast im Hinterkopf immer dieses Damoklesschwert, macht auch nicht so viel Spaß. Und ja, das immer im Hinterkopf zu haben, ist nicht so einfach, aber irgendwann machst du weiter und versuchst nach vorne zu kommen. Und es hat ja dann auch deswegen auch ein gutes Fazit von der letzten Saison, weil es gut funktioniert hat. Und das überlagert dann auch das Ganze ein bisschen und trägt dich durch die Saison. Und deswegen habe ich auch ein Lachen dann im Gesicht, wenn ich von der letzten Saison denke.
Wobei ich noch ergänzen muss, dass wir, ich würde mal sagen, so etwa nach der Hälfte der Saison, wo schon klar war, dass wir eigentlich wahrscheinlich oder mit sehr hoher Sicherheit Playoffs spielen, wo wir uns aber so sicher nicht so einig waren, ob es reicht, um wirklich ganz weit zu kommen. Also war unsere Meinung auch sehr unterschiedlich, weil wir da diese komischen Spiele drin hatten, wo wir immer gefragt haben, was ist mit der Mannschaft los? In der Phase ist dann auch das, ja, ich als Chefkritiker
vom Dienst wirklich.
Man muss oben rechts ins Eck reinschießen, ich erinnere mich da an.
Der Klassiker. In der Phase war dann auch irgendwann der Punkt, wo dann das Geldthema am meisten gedrückt hat. Und ich weiß noch, wo wir da Gespräche hatten, die, wie soll ich sagen, nicht so schön waren, weil eigentlich ging es darum, wer kann überhaupt diesen Druck standhalten, wer macht weiter, wer kann das auch mit sich verantworten, weil es wird ja irgendwie auch die Last auf wenige Schultern getragen und will niemand enttäuschen.
Welchen Druck auf wen konkret? Reden wir von Geschäftsstelle, reden wir
Geschäftsführung
von...
Geschäftsführung erstmal, weil das ist auch der juristisch Verantwortliche in dem Zusammenhang. Natürlich dann in Folge auch die Geschäftsstelle. Aufsichtsrat ist auch Druck, aber ich will das nicht zu hoch ansetzen. Aber wo du einfach merkst, da schauen jetzt echt viele Leute auf dich und voller Hoffnung auch, weil die Ergebnisse waren ja besser, als wir alle gedacht haben und so weiter. Und du denkst dir, oh mein Gott, ich muss die jetzt eigentlich enttäuschen. Wir müssen eigentlich jetzt wieder mal die Flagge hissen und sagen... Es geht nicht mehr weiter. Und dann war aber sowas, was ich eigentlich ganz schön fand im Nachhinein, deswegen für mich so das Fazit außerhalb vom Sportlichen, dass wir so einen Schulterschluss gemacht haben. So gesagt haben, so aus der Nummer geht jetzt hier keiner raus. Wir haben uns zusammen committed am Ende der letzten Saison, beziehungsweise auch in der Vorbereitung der letzten Saison. Da geht jetzt keiner raus. Da gehen wir zusammen durch, auch wenn es jetzt wehtut und vielleicht nicht so toll ist. Das machen wir nur zusammen. Und das war ein kurzer Moment, wo echt die Situation fast gekippt wäre und danach war es aber bereinigt und von da ab ging es eigentlich wirklich bergauf. Also nicht nur, weil wir dann sportlich stabilisiert waren, weil wir auch ein paar neue Sponsoren gefunden haben, weil wir Lösungen gefunden haben in der Gesellschaftsstruktur. Es war ab da fast ein Durchlaufen bis zum Ende mit einer unglaublichen Euphorie und einem Zusammenhalt. Und das habe ich so, natürlich in meiner kurzen Zeit, wo ich dabei bin, noch überhaupt nicht erlebt. Hätte ich auch fast nicht gedacht, dass was überhaupt möglich ist in einem professionellen Sportbetrieb.
Man könnte fast meinen, Eishockey ist Teamsport.
Es ist so.
Aber nicht nur Team auf dem Eis, sondern eben auch Team außerhalb.
Gab es in dieser Zeit irgendwie eine Einnahme oder eine Ausgabe, die so lief, wo ihr überhaupt gar nicht damit gerechnet habt, dass sowas kommt? Irgendwas, was euch gnadenlos überrascht hat? Oder war eigentlich alles so, wie man es erwartet hat?
Also Ausgaben, da fallen mir tausend Welten ein, die dann auch immer auf den Tisch kommen, die noch von vor, jetzt müssen wir auf einmal das und das noch zahlen, obwohl das 5 Jahre her ist und du denkst, kann das bitte einfach nur irgendwann mal aufhören? Ja? Gibt's? Also wirklich zuhauf und du kannst dir nicht vorstellen, was da teilweise hochkommt. Und du denkst einfach nur, shit, wie machen wir das jetzt schon wieder? Aber gut, müssen eine Lösung finden, ne? Und Einnahmen, die einfach so kamen.
Oder dich überrascht haben.
Ja gut, am Ende haben wir uns natürlich, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, also unser Jahr wäre auch nicht so gut wirtschaftlich rausgelaufen, wenn die Playoffs nicht so gut gelaufen wären. Das muss man natürlich auch sagen, also das ist ganz klar.
Also eigentlich hätte man Kassel auch sweepen können. Kassel sag ich schon. Das ist Vorschau für die nächste Saison. Eigentlich hätte man Hannover auch sweepen können. Man hat es nur nicht getan, weil man noch ein bisschen Geld gebraucht hat.
Ja, quasi genau.
Und ist deswegen die volle Länge gegangen.
Ja, aber wenn ich jetzt auch daran denke, also wie toll das auch, also die für uns war in der Geschäftsstelle das zu sehen, diesen Run mitzuerleben. Der Freddy schaltet online und 2 Minuten später gibt es eine Aktualisierung von den Ticketverkäufen. Das Ding ist halb leer. Und 3 Minuten später ist das Ding ausverkauft. Und das für alle 3 Spiele. Also, und was wir da auch an zurückgespielt bekommen haben von Leuten, was wir für Anrufe bekommen haben, also das war noch nie da gewesen. Und das war natürlich toll. Und das ist natürlich schon was, ich glaube, das hast du nicht alle Tage. Und leider ist es wie so oft bei so Themen, wenn du es lebst, dann lebst du es nie in dem Gedanken oder in dem Wissen, wie toll das eigentlich ist. Und so waren auch die ganzen Playoffs so. Ich habe das eigentlich so also nach und nach erst begriffen, also wie eng das alles war und wie toll das auch gelaufen ist. Ich kann es jetzt besser verstehen, das Ganze.
Ja, wir hatten so auch so eine Szene in Hannover im letzten Spiel. Das war ja, also wir hatten, glaube ich, die schlechtesten Plätze, die verfügbar sind in so einem Stadion. Das Stadion ist eh schon nicht besonders, aber diese offiziellen Plätze sind so, dass du eigentlich aus dem Rücken von den Spielern auf der Bank fast nichts siehst.
Hätten wir jetzt einen Videopodcast, dann würde ich jetzt in die Kamera ein Bild zeigen von den Plätzen, die wir haben.
Ja, ich also, zeig dir nachher eins. Unglaublich. Und das war die Folge daraus war, dass ich eigentlich beide unsere Tore gar nicht gesehen habe, weil es einfach sichttechnisch nicht möglich war. Und dummerweise deren Tor habe ich schon gesehen, das war wiederum möglich. Aber das war so eine die letzten 3 Minuten dieses Spiels, das war so unglaublich, weil einfach nur noch Emotionen, nur noch Adrenalin und keiner hat mehr so richtig geblickt was und die Uhr ist irgendwie gefühlt auch viel langsamer gelaufen. Und dann war es aus und dann sind wir irgendwie aufs Eis mit der Mannschaft. Und nicht nur jetzt irgendwie, dass die gefeiert haben, absolut zu Recht, das ist ja, es war die Truppe, aber auch alle anderen, die inoffiziellen, offiziellen Physios, wer dazugehört hat, das war wirklich ein Team. Und das entschädigt natürlich brutal für all diese Mühen, die wir da hatten und diese Sorgen und Zweifel. Aber ich glaube, auch wenn das nicht geklappt hätte, die Saison hätte uns trotzdem weitergebracht. Das wäre wahnsinnig enttäuschend gewesen, natürlich keine Frage. Plus, wir haben nie den Aufstieg als erstes Ziel ausgerufen gehabt. Und wir wussten, wir haben da so viel erreicht. Wir haben bewiesen, dass wir mit einem begrenzten Etat eine gute Mannschaft aufstellen können. Wir haben bewiesen, dass wir ein Etat 0 auf 0 sogar mit einem leichten Plus fahren können. All die Dinge, die wir uns gesetzt hatten, sind aufgegangen. Und deswegen wäre der Erfolg auch da gewesen, wenn wir nicht aufgestiegen wären.
Da mag ich direkt reinhaken. Erstens, voll gut, jetzt haben wir es mal laut ausgesprochen. 0 auf 0 nicht ganz, sondern leichtes Plus zum Saisonende. Nice. Gratulation dazu. War ja nicht immer so, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, aber du musst ja denken, wir haben ja bis zum Schluss gespielt.
Ja, ja.
Ja, das ist, gehen wir wieder in die langweiligen Themen. Dafür bin ich immer da, für die Zahlen. Lässt mich mal ein, wenn es langweilig werden soll und niemand mehr zuhören will. Eine Bilanz, die am Ende das aussagt, Plus oder Minus, ist ein sehr dehnbares Konstrukt. Und wir hatten auch schon in der Vergangenheit, also vor uns, gab es schon meines Wissens nach Bilanzen, die positiv waren. Ja. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob die Bilanz positiv ist oder ob der Etat, das Budget positiv ist. Weil es sind zwei verschiedene Rechnungen, auch zwei verschiedene Zeitabschnitte, da kann man nicht alles übereinander
Ich wollte gerade sagen, also bevor wir jetzt zu langweilig werden, aber ein Geschäftsjahr hat halt einen Start und ein Ende und je nachdem, wie das liegt, sind Sponsoreneinnahmen für die nächste Saison halt im vorherigen Geschäftsjahr.
Naja, wenn man es richtig macht, eigentlich nicht. Also deswegen, unser Geschäftsjahr ist schon auch irgendwo, hängt an unser Eishockeyjahr dran, also so unterschiedlich ist es nicht, deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie hier was unterschwellig sagen. Der Punkt ist nur der, das hat Gregor vorher gesagt, wie du gefragt hast nach überraschenden Ausgaben oder so. Die überraschenden Ausgaben, die uns treffen bis heute, sind eigentlich Altlasten aus der Corona-Zeit. Forderungen, die wir hatten, teilweise von Saison, zwei oder drei Saison, die drei Saison her sind, wo Forderungen da waren, die natürlich als Einnahmen eingebucht wurden, die aber nicht bezahlt werden, aus verschiedenen Gründen, wo wir vor der Frage stehen, gehen wir juristisch vor oder nicht oder was machen wir damit? Das sind ja alles Zahlen, die bilanziell schon verwertet wurden als Einnahmen, die sind aber nicht da.
Ja.
So, und jetzt kann man sagen, ich kann dir auch leichten Plus in die Bilanz zaubern, wenn ich will. Ob das dann in der Liquidität wirklich hinterher so kommt, das stelle ich mal in Frage. Und das ist genau unser Thema. Wir haben eigentlich nichts Aktuelles, was uns überrascht. Wenn, sind es Sachen, die aus der Vergangenheit kommen, die noch offen sind, die ungeklärt sind. So ungeliebte Kinder, über die man nicht mehr reden will. Das muss man eben auch parallel in den Griff kriegen.
Gab es eine Investition? Irgendwas, wofür ihr Geld ausgegeben habt, wo ihr im Nachgang unglaublich glücklich damit seid? Spieler sind jetzt mal ausgeschlossen.
Wir haben kein Geld zum Investieren.
So hart das klingt, aber ich wüsste es jetzt nicht.
Gut, mit der Kabine an sich jetzt, ne, also das ist halt nochmal ein Part, wo wir insgesamt auch mehr Geld in die Hände nehmen, was wir auch von der Versicherung bekommen haben, einfach um es jetzt auch dann richtig schön zu machen. Ja, wir können das immer noch nicht wie Red Bull München machen, das ist auch klar, aber trotzdem. Auch an der Stelle muss man bei den Stadtwerken müssen wir uns da bedanken, die auch da wirklich uns gut unterstützt haben und die da viel geholfen haben und auch einen Anteil daran haben. Aber wir haben uns da auch da eigentlich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, indem wir da mehr Geld einfach, damit es einfach ein bisschen schöner ist und ein bisschen cooler ist. Und dann sind einfach Themen, die du, also teilweise Infrastruktur, die 400 Jahre alt ist, und also die einfach nicht mehr funktioniert heutzutage, und das entwickelt sich alles immer schneller, Computer und so weiter. Und da mussten wir jetzt einfach ein paar Sachen machen. Weil, also was ist das Schlimmste, wenn du Mitarbeiter hast, die irgendwie 90 Sekunden warten müssen, bis der Internetbrowser geladen hat und so Themen. Und aber das ist eigentlich, wir sind da wirklich am Minimum. Also wirklich.
Ja, das ist interessant, das zu sehen. Wir kriegen ja nach Ende des Lizenzierungsverfahrens, kriegen wir anonymisiert Statistiken aufbereitet von der DL2, wie sich die einzelnen Vereine in bestimmten Positionen so aufstellen und was für Kosten sie haben und was für Etats. Das heißt, du kannst nicht direkt rauslesen, wer welcher Verein ist, außer dich selber, weil du kennst ja deine Zahlen irgendwie, und daraus kannst du gewisse Ableitungen treffen. Und was wirklich faszinierend ist, ist das Thema Overhead, was da drin ist. Was für Unterschiede es gibt, jetzt ist DL2, also das ist die aktuelle Statistik, was für Unterschiede es gibt in den Overhead-Kosten zwischen den Vereinen. Da haben wir klar rausgelesen, wahrscheinlich werden wir auch ein paar Vereine haben, die noch spartanischer unterwegs sind als wir. Es schaut jedenfalls so aus.
Ja.
Aber es gibt Vereine, die haben eine Overhead-Kosten, die nahezu so hoch sind wie der Spieleretat. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass da nicht nur eine schicke Geschäftsstelle zugehört, sondern 48 sportlich Verantwortliche, die jeden Teilbereich verantworten und scouten, was auch immer, sondern eben natürlich auch wahrscheinlich Sekretariat und so weiter, Projekte, Marketing, Vertrieb und so weiter. Und das ist bei uns halt alles auf wenige Schultern verteilt. Und daran sehen wir, dass wir nicht die Einzigen sind. Aber es hilft manchmal auch, wenn man ja denkt, oh mein Gott, wie arbeiten wir? Viele anderen arbeiten auch, um das stemmen zu können.
Wenn wir über so Overhead sprechen, wie viele Menschen sind es denn jetzt aktuell auf der Geschäftsstelle?
Wir sind in der Geschäftsstelle, ich bin in der Geschäftsstelle, Frederik Heck ist in der Geschäftsstelle Vollzeit. Dann haben wir die Bärbel Fröhlich, die Buchhaltung macht, aber 50% EV, 50% Nachwuchs, 50% erste Mannschaft.
Dann das sind zusammen 150%.
Entschuldigung, 50-50 halt.
Ja.
Danke.
Man sieht schon, dass unser Geschäftsführer ab und zu.
Ich finde es gut, dass du dich um die Zahlen kümmerst, Gregor.
Ja.
Ich habe auch ein gutes Gefühl.
Wir haben die Emma Krause, die 50-50 macht. Wir haben eine ehrenamtliche Unterstützung, die die Wohnung und die Fahrzeuge betreut. Und wir haben einen trialen Studenten und jetzt noch eine 15-Stunden-Kraft im Marketing. Und that's it.
Das sind nicht viele Menschen.
Nee. Das ist ja das, was ich vorher meinte. Und da müssen wir auch dann, wenn wir die Klasse hoffentlich halten und unsere Ausgaben- und Einnahmenstruktur so gut im Griff haben, dass wir da als Nächstes auch investieren müssen, auf jeden Fall.
Dann weg vom Geld hin zum Geld, nach der Meisterfeier.
Das ist vor der Meisterfeier.
Ich hoffe, ich bin mir sicher, es wird wieder eine geben, irgendwann. Falls es dieses Jahr nicht klappt, würde mich an dieser Stelle trotzdem interessieren, Lizenzierung stand dann an. Es war Meisterfeier und dann bist du quasi abgetaucht und warst auf einmal in der Lizenzierung drin. Wie geht denn Lizenzierung? Was macht man da?
Ich habe irgendwo
gehört, dass sich andere Vereine schwer damit getan haben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß immer nicht so gut. Ich werde das oft gefragt von allen möglichen Leuten, wie das bei den anderen Vereinen aussieht. Und ich kriege dann zugetragen, ich habe das und da gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Ahnung, was bei den anderen läuft, weil es mich auch gar nicht so interessiert. Ich gucke eigentlich immer nur auf uns und versuche einfach da unseren Job zu machen. Lizenzierung geht im Endeffekt so, dass du einen Aufgabenkatalog bekommst von der jeweiligen Liga, egal ob das DEL ist, DEL2 oder Oberliga. Und du musst einen Budgetplan einreichen, du musst den plausibilisieren in sämtlicher Hinsicht. Und das ist das, was der Martin vorher gemeint hat. Den musst du halt in der DL2, wie sagt man, stärker ist vielleicht das falsche Wort, aber da wird noch mehr nachgefragt. Du musst noch mehr dem Steuerberater nachliefern, Opus-Listen zeigen.
Okay,
du musst,
ich bin kurz langsam. Also, eins nach dem anderen. Opus sind offene Posten.
Ja.
Jetzt, du musst einen Budgetplan vorlegen.
Genau.
Wie sieht so ein Budgetplan aus?
Budgetplan,
was steht da drin?
Budgetplan ist eine riesige Excel-Tabelle, die gefüttert wird am Anfang im Endeffekt mit deinen Einnahmen, die du kalkulierst. Die haben bestimmte Vorgaben. Zum Beispiel dürfen wir bei den gesamten Einnahmen maximal das gleiche wie im letzten Jahr ansetzen bei den Ticketing-Kosten. Mhm. Im Sponsoring darfst du, ist genau das gleiche und du musst zur Lizenzierung von dieser angegebenen Höhe noch 60% davon mit unterschriebenen Verträgen vorlegen.
Mhm. Aber was wäre, wenn du jetzt einen großen Automobilbauer finden würdest, der sagt, hier, ich gebe euch 10 Millionen Euro bar auf die Kralle. Könnte man dann sagen, ja, ich darf jetzt im Budget trotzdem höher ansetzen als letztes Jahr? Oder?
Naja, wenn ich es unterschrieben vorlege, ja.
Okay.
Dann darf ich das.
Aber du musst, egal was du vorlegst, musst du unterschrieben hinbringen.
Genau.
Okay. Ja.
So, und da, ich meine, mehr Revenue Streams haben wir nicht. Wir haben noch ein bisschen Fanartikel, aber Fanartikel ist, das denken immer viele, dass da viel Geld generiert wird, da wird irgendwie gar nichts, bleibt da hängen. Das ist nice to have, sage ich mal, aber das ist kein großer Geldtreiber. Und da haben wir natürlich Livestreaming. Das ist noch ganz okay, aber es ist auch verschwindend gering in dem Maß wie Ticketing und
Lass
Sponsoring.
Lass uns da später aber nochmal ausführlicher drauf gehen, weil Sport Deutschland mache ich später nochmal Thema zu. Aber jetzt Einnahmequellen.
Ja, und dann hast du die Ausgaben und in den Ausgaben hast du natürlich den Spieleretat, also Personalkosten, und dann hast du die Kosten für die Hallenmiete, was fängt beim Heimspiel an, du hast Kosten für Autos, du hast Kosten für die Spielerwohnung, die Nebenkosten davon, du hast Verbandsabgaben, die du zahlen musst, du hast
Berufsgenossenschaft,
das gehört zu Personal dazu, ist aber ein Riesenposten.
Als ob sich Eishockeyspieler regelmäßig verletzen würden und die BG da irgendwie.
Völlig unverständlich.
Ja, ich hatte mit dem Geschäftsführer von Stuttgarter Kickers neulich, haben wir darüber gesprochen und er war auch so erstaunt, wie hoch unsere Gefahrenklasse ist, aber so ist es halt, ja. Und im Endeffekt summiert sich das dann auf und du musst diese einzelnen Kosten dann wirklich bis ins kleinste Detail aufführen und auch belegen im Endeffekt anhand deines Jahresabschlusses. Und dann musst du natürlich auch sämtliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen einreichen. Haben wir von alle Krankenkassen bezahlt? Haben wir sämtliche Finanzämter bezahlt? Haben wir die VBG bezahlt? Und das ist immer eine Aufgabe, ist einfach auch eine To-Do-Aufgabe. Du musst dort anschreiben, bitte schickt mir das. Ist einfach auch Fleiß teilweise, aber du musst halt einen Haken machen, du musst es machen, das kostet Zeit. Was geht's? Dann geht es von oben nach runter weiter. Dann musst du deinen Spieleretat natürlich planen. Wenn du die Spieler noch nicht unterschrieben hast, musst du einen fiktiven Wert eingeben. Wir müssen das vorher natürlich gegenchecken, weil das ist ja nicht nur den Netto, sondern du hast ja da den ganzen Lohnsteuer, Sozialabgaben, VBG obendrauf.
An der Stelle nochmal interessant, Spieler unterschreiben Nettoverträge. Das heißt, wisst ihr im Vorhinein, wie das brutto aussehen wird?
Ja, wir lassen das hochrechnen und sind bei der ganzen Lizenzierung sind auch die Steuerberater ganz nah mit dran. Und dann geht die Excel weiter. Die Excel hat auch noch ein Arbeitsblatt mit Corona-Hilfen. Sind die alle zurückgezahlt? Wie sind die Aufstellungen? Was sind unsere Investitionen da? Stimmt noch, aber wir müssen dieses Jahr für Streaming und für Videobeweis investieren, weil es dann die Liga einfach vorschreibt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fallen mir immer weitere so Kostenpunkte ein. Und das musst du halt alles dort anliefern. Reingeben. Sind vom letzten Jahr alle Spielergehälter bezahlt? Wenn nicht, warum? Du musst Kontonachweise dazu bringen. Also es ist einfach auch wirklich viel, viel Fleiß und von Liga zu Liga unterscheidet sich halt das ein bisschen und unser Steuerberater hat auch gesagt, dass in der DL ist es nicht ganz so komplex und wird so geprüft wie in der DL2. Was gut ist in der DL2 ist, dass sie mittlerweile echt ein Portal haben, wo wir die Sachen hochladen können, wo wir dann mit deren Wirtschaftsprüfer, stellt dann da Fragen rein und sagt dann, ja alles klar, hier und da ist das und das Nachfrage, wie habt ihr das und das gebucht, also tatsächlich in der Buchhaltung dann.
Ja.
Und wo ich dann denke, oh, okay, shit, ja, also Busch, Steuerberater anrufen, okay, wie haben wir das damals gebucht, warum haben wir das nochmal gemacht, also das ist schon sehr anstrengend und man muss ja auch sagen, also daran hängt ja alles an der Lizenzierung. Da können wir noch die besten Meisterschaften feiern und aufsteigen sportlich. Wenn wir nachher in der Lizenzierung versagen, dann war alles für die Katz. Also deswegen, das muss dann schon passen und du hast dann schon im Kneifst dann, wenn du das Ding fertig hast und das Ding wegschickst, kneifst du schon die Arschbacken zusammen und freust dich einfach nur, ja, es ist dort angekommen pünktlich. Und als wir dann auch das okay bekommen haben, wir mussten auch nicht in die irgendwie in die Nachprüfung oder so, das ist natürlich eigentlich wie eine zweite Meisterschaft. Also für mich persönlich dann oder für uns auf der Geschäftsstelle, das ist natürlich, da freust du dich natürlich dann total.
Da muss man auch wirklich sagen, ich habe, glaube ich, das war die vierte oder fünfte Lizenzierung, die ich so mit mehr oder weniger tief mitbekommen habe. Und Ich will jetzt nicht sagen, dass es die einfachste war, weil da würde ich der Arbeit nicht gerecht werden. Aber mit Abstand die problemloseste. Das lag sicherlich daran, dass Gregor in dem absoluten Katastrophenjahr übernommen hat, damals unter viel Schmerzen die Lizenzierung für die DL2 noch, glaube ich, mitgemacht hat. Gell? Also als absoluter Frischling, der von gar nichts wusste. Und dann ist es echt eine Aufgabe, wo ich echt einen Hut ziehen muss, weil da lebst du extrem natürlich auch von den Arbeiten, die dir da zugetragen werden. Und auch da muss man sagen, in der Vergangenheit wurden manche Sachen vielleicht auch von der DL2 nicht ganz so eng betrachtet, wie sie jetzt betrachtet werden. Und dann kam die Oberliga-Saison, da war es vergleichsweise einfach. Musste man auch viel liefern, aber vergleichsweise einfach. Ich glaube, mit der ganzen Erfahrung war die Lizenzierung dieses Jahr sehr gut und sehr gut machbar möglich. Und dazu kam natürlich, dass wir aus dem Vorjahr jetzt, aus der Oberliga-Saison, naja, wirklich, jetzt will ich sagen, hervorragende Zahlen, aber wir hatten sehr gute Zahlen. Jetzt nicht nur was Zuschauer anging und diese ganzen Sachen, also alles, was wir angenommen haben für die DL2, war eigentlich bewiesen über die Oberliga. Und auch einen kleinen Gewinn gemacht und so weiter. Das hat uns extrem geholfen bei der Lizenzierung. Und man sieht ja bei den anderen Vereinen hier, Falken und so, was da alles so passieren kann. Wir selber haben die Erfahrung ja vor ein paar Jahren gemacht, was passiert, wenn du nur eine Unterlage oder zwei verspätet einreichst. Da geht es schon rund. Und aus den ganzen Erfahrungen konnten wir, glaube ich, zehren und dieses Jahr dann was hinlegen, was es so einfach auch noch nie gegeben hat.
Und da muss man auch sagen, also Riesenlob auch an wirklich alle im Aufsichtsrat, die mir dann Rat zu Rat und Tat auch zur Seite stehen. Natürlich auch auf der Geschäftsstelle mega. Aber auch, und das muss man auch sagen, die Verbände helfen da wirklich auch. Also da muss ich wirklich sagen, egal ob das beim DEB war oder bei der DL2, also wenn ich eine Frage habe und anrufe, dann wird dir da auch geholfen und die unterstützen dich da auch. Also da haben wir schon auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Verbänden. Und das ist natürlich, wenn du das im Kopf hast, dass du weißt, wenn du jemanden anrufen kannst, dann hilft dir das auch ein Stück weit. Und das ist gut und so soll es auch sein auf der einen oder anderen Seite. Aber es ist, glaube ich, trotzdem nicht immer so, muss man aber auch mal gesagt haben.
Das heißt, man schiebt die Sachen tendenziell erstmal hoch auf dieses Portal und sagt dann, hier, so sieht es aktuell aus. Passt es? Braucht ihr da noch was? Wie soll das aussehen? Das
ist ein Ampelsystem. Kriegst du rot, gelb, grün. Relativ einfach.
Ja. Cool. Ja. Gab es irgendwas, was dich dieses Jahr dabei überrascht hat? Ich meine, das ist jetzt die dritte Lizenzierung, die du gemacht hast. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat?
Es wird immer, also auch das, auch die Liga professionalisiert sich natürlich immer weiter, ja. Und verbessert sich und hat andere Anforderungen. Hat mich was speziell überrascht? Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Vielleicht die Änderungen, die sie jetzt, also überrascht ist da der falsche Ausdruck, aber die Änderungen, die sie reingebracht haben, in Bezug auf, wenn du Spieler später zukaufen willst, die du nachweisen musst, dass du wirklich den Etat dafür auch hast. Das ist früher schon nicht ganz so einfach gewesen. Und die haben es jetzt nochmal deutlich erschwert. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich habe mit Mühe und Not meine Lizenz erhalten und jetzt ist es Weihnachten und ich sehe, es klappt nicht so. Ich kaufe mal jetzt schnell zwei neue Spieler ein. Da wollen die schon mal genau wissen, nicht wie früher, nur du hast dir einen Sponsor, der Geld gegeben haben, sondern es ist wesentlich schwieriger geworden, dieses zusätzliche Kapital dann auch genehmigen zu lassen, sozusagen für den Kauf. Da muss man jetzt, glaube ich, wenn das Geld nicht unbegrenzt da ist, muss man als Verein deutlich besser auch planen, kann sich nicht nur darauf verlassen, machen wir mal ein schlankes Kader und dann wird es schon klappen und wenn es nicht dumm läuft, dann holen wir zwei, drei Spieler nach. Das wird nicht mehr so einfach möglich sein.
Was war in der Offseason denn sonst noch so, außer Lizenzierung?
Ja, also wir einfach generell das Strukturthema auf der Geschäftsstelle ist natürlich
immer... Wir sprechen immer über die Strukturen.
Ja, weil jetzt zum Beispiel die uns hat die Samira Reichle verlassen, die ein duales Studium gemacht hat und dadurch, dass unsere die Anzahl der Personen auf der Geschäftsstelle eh schon relativ klein ist und wir den Leuten und so arbeite ich auch und ich möchte es auch, dass die Leute relativ früh auch Verantwortung übernehmen und verantwortungsvolle Aufgaben bekommen und die dann natürlich auch Wissen sich aneignen. Und wenn sie jetzt ein Jahr da war und sie jetzt geht, dann wird natürlich da auch einfach, geht Wissen verloren und die Leute müssen wieder neu anfangen und du musst dich halt wieder nebendran sitzen und kannst halt eigentlich neue Themen gar nicht anfangen, sondern weil du damit beschäftigt bist, neue Leute einzulernen. Und das ist natürlich immer auch ein riesen Zeitfaktor, der aber einfach gemacht werden muss, der aber stört. Da sind wir bei dem Thema dann Konstanz. Dass wir das einfach wegkriegen. Ansonsten hatten wir, das ist immer der Fluch von so einem langen Playoff-Run. Wir haben halt einfach viel weniger Zeit gehabt für die Saisonvorbereitung. Und dann haben sie mich, glaube ich, auch noch gekillt auf der Geschäftsstelle, als ich gesagt habe, wir machen unser erstes Vorbereitungsspiel gegen Heilbronn. Weil das natürlich auch nochmal einfach, ja, das ist nochmal ein Riesen-Act, ja, bei dem ganzen Ticketing-Thema und Sicherheitsthema und so weiter, aber
gleichzeitig, wo man hinhört, wo man hinschaut, alle finden es großartig. Heilbronn braucht gerade dringend Kohle, auch eine Situation, die wir kennen, und da zu sagen, hey, man setzt sich mal zusammen.
Also die grundsätzliche Idee, das jetzt zu machen, ist natürlich den Umständen geschuldet. Wer konnte damit rechnen, dass Heilbronn in diese Problemlage kommt? Aber die ursprüngliche Idee, in der Vorbereitung gegen Heilbronn zu spielen, kommt von unserem OB.
Stimmt. Aber die jetzt war, ja, das ja, stimmt.
Also ganz anderen Zusammenhang, da ging es darum, ja, Gelder zu generieren, der vorletzten Saison, ja, wo wir Schwierigkeiten hatten.
Und wahrscheinlich bin ich auch so wieder draufgekommen, wahrscheinlich.
Ja, also ich will nur sagen, der gute Mann hilft uns nicht nur hier und dort in Unterstützung, sondern eben auch mit Ideen. Ja, und wo dann jetzt klar war, dass das einzige Problem war ja natürlich, wenn wir mussten zum Zeitpunkt irgendwie entscheiden, wo gar nicht klar war, ob sie die Lizenz kriegen. Und wenn sie sie nicht kriegen, gegen eine Regionalligamannschaft dann eine Vorbereitung zu spielen, macht keinen Sinn. Und das war so hin und her, wo dann klar war, okay, das klappt. Hatte tatsächlich dann Gregor die Idee im Sinne von Benefiz. Das ist die eigentliche Zusatzidee gewesen, die kam eindeutig von dir. Und ich habe sofort darauf angesprungen und habe gedacht, mein Gott, hey, was für eine super Geschichte, wenn wir gegen die Unterländer spielen und aber sagen, Freunde, in dem Punkt halten wir zusammen. Und ich hoffe, dass die Fanszenen aus beiden Lagern da echt mitziehen. Ich habe auch keine, also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier verbrüdern werden und in Zukunft die besten Freunde sein werden. Das ist überhaupt nicht notwendig. Aber allein die Story finde ich super klasse, weil es nicht nur sportlich eine tolle Sache ist, sondern auch für die Zuschauer eine tolle Sache. Und weil wir beweisen, dass wir in solchen Momenten einfach auch mal über dem ganzen Thema stehen können.
Auf dem Eis bei aller Rivalität, aber dann.
Ja, und auch in Heilbronn bei den Falken haben alle sofort gesagt, ja, super, mega Idee, machen wir, wir sind sofort dabei. Also
habt ihr so eine Rivalität eigentlich auch auf den Geschäftsstellen?
Überhaupt nicht.
Null.
Das ist so eine Fansache, ne?
Nee, das ist wirklich eine Fansache. Also wir Eishockey Clubs untereinander, also nee, überhaupt nicht. Wir verstehen uns eigentlich wirklich gut. Die meisten Clubs verstehen sich wirklich gut und tauschen sich auch untereinander aus. Klar, mit dem einen mehr oder mit dem anderen weniger. Und du weißt auch, deine Pappenheimer, die irgendwie versuchen, dich dann wieder aufs Kreuz zu legen, so, das gibt es natürlich auch, oder ihren Vorteil daraus ziehen. Aber in der Regel, also kannst du in Deggendorf anrufen, in Heilbronn, in Dresden, und du fragst ihn was und du kriegst eine ehrliche Antwort. Und auch zu Themen, wo du einfach fragst, hey shit, wie habt denn ihr das eigentlich bei euch gelöst? So mega. Rufst in Rosenheim an, wird dir sofort geholfen. Oder andersrum, rufen die bei uns an, machen wir das Gleiche. Und das ist echt cool.
Sowas mag ich.
Ich auch. Und das brauchen wir auch in diesem Sport, in diesem Sport-Eishockey, weil es ist ja trotzdem, ich sag mal, eine Nische. Und wir müssen zusammenhalten. Der Sport muss zusammenhalten.
Wir haben jetzt so ein bisschen über Offseason gesprochen. Gibt es irgendwie, du hast gerade eben gesagt, für Streaming und für Übertorkamera und Torbeweis und all diese ganzen Geschichten, gibt es da noch irgendwie Projekte, die gerade anstehen, die irgendwie?
Naja, wir kriegen eine neue Lichtshow fürs Tor, für die Einlaufshow. Also das hatten wir letztes Jahr nicht, haben wir auch aus Kostengründen gestrichen. Und das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr machen, auch mit fast alles mit Ehrenamtlichen.
Und die Lichter gehen wieder aus, habe ich gelernt.
Ja, kommt drauf an, wie dunkel. Geht ja nicht ganz dunkel. Unsere Treppen sind ja nicht beleuchtet, deswegen können wir es ja nicht ganz dunkel machen.
Ja. Ah, damit hängt es zusammen, dass wir quasi immer noch die Möglichkeit haben, rauszurennen, falls die Eishalle brennt.
Genau, du musst halt, in den meisten Arenen ist es so, dass eigentlich die Treppen irgendwie eine Beleuchtung haben. Bei uns nicht, und deswegen müssen gewisse Lichter einfach an sein, auch wenn es eigentlich dunkel ist. Und auch wir würden es manchmal gerne richtig dunkel machen und würden gerne irgendwie noch, wenn wir jetzt hier im September Heimspiel haben um 17 Uhr am Sonntag, dann sind ja auch draußen hinter den Stehplätzrängen sind ja die Fenster, die würden wir eigentlich auch noch gern dunkel machen, aber es ist halt alles nicht so einfach. Und deswegen ist halt immer ein bisschen Licht.
Bei all der Freude über Lichter und Dunkelheit, ein anderes Thema, Licht und Dunkelheit. Sponsoring. Haben wir irgendwie neue Sponsoren zu vermelden? Gibt es da irgendwie?
Ja, ich glaube, es gibt die irgendwie wahrscheinlich jedes Jahr Sponsoren, die nicht mehr dabei sind, aus verschiedenen Gründen. Und es gibt auch in jedem Jahr Sponsoren, die irgendwie neu dazukommen. In diesem Jahr bisher, glaube ich, ist es so, dass wir natürlich auch durch das gute Abschneiden vom letzten Jahr, ich sage jetzt mal ein Highplay, sage ich immer, ausgelöst haben, und da haben wir eigentlich kaum irgendwie einen Sponsor verloren. Und die Preise oder die wir aufgerufen haben, um auch nächstes Jahr ein ausgeglichenes Budget, was das Ziel ist, zu erreichen, gehen die Leute eigentlich in der Regel auch mit. Und das funktioniert, denke ich, gut. Die Leute verstehen es. Ich glaube, wir argumentieren gut. Wir haben, glaube ich, was das angeht, letztes Jahr auch echt einen guten Job gemacht in Terms of Betreuung. Da würde ich gerne insgesamt noch ein bisschen besser werden. Aber ist natürlich auch ein Manpower-Thema.
Wie funktioniert denn sowas, Sponsorenbetreuung? Was macht man da?
Sponsorenbetreuung ist im Endeffekt so, wie es die Manpower zulässt. du guckst, dass du mit denen in Kontakt bist, du tauschst dich mit denen aus, wenn du natürlich am Spieltag da bist, dass wir einfach nett sind, dass wir die Themen aufnehmen, die Leute haben. Und natürlich ist es auch so, dass jemand, der 100.000 Euro bezahlt für ein Sponsoring, mehr Betreuung kriegt, wie jemand, der 2.000 Euro bezahlt. Ist natürlich manchmal so schwierig bei den Leuten zu verstehen, aber so ist es halt trotzdem, ne? Es ist ja klar, dass ich meine, die guten Partner, die wir haben, oder die sehr guten Partner, dass ich da auch mehr Zeit mich mit denen auseinandersetze. Wir gehen Mittagessen, ich telefoniere mit denen, ich nehme die, gebe denen Infos. Und wir versuchen regelmäßig jetzt, wir haben letztes Jahr angefangen, wir hatten letztes Jahr in jedem Monat eigentlich ein Sponsoring-Event, ein Partner-Event, versuchen das noch auszubauen. Wir gehen zusammen auf den Vasen, werden wir auch dieses Jahr machen. Wir haben eine Mannschaftsvorstellung, wir gehen Golf spielen, wir haben bei verschiedenen Partnern in den Firmen Netzwerkevente, wir gehen Eishockey spielen, wir machen Eisstockschießen. Also wir versuchen da schon die Leute auch zusammenzuführen, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt heutzutage. Die Leute wollen auch einen Mehrwert aus dem Sponsoring generieren, und das ist oft einfach auch Netzwerk und Kontakte, und das versuchen wir da zu leben. Ja.
Voll gut. Wie hat sich die Kommunikation verändert? Kriegst du sowas auch mit?
Auf jeden Fall. Ich war ja vor meiner, sag mal, aktiven Zeit, war ich ja auch nur Sponsor.
Und ist schon aktiv, deine Zeit jetzt, ist schon anders. Ist,
ja, hat sich geändert. Ist schon aktiv,
anders aktiv.
Die Frühstücksdirektor-Nummer hat nicht geklappt.
Ja.
war ich ja sozusagen auch ganz normaler Sponsor und hab da eigentlich gar nichts bekommen. Also nicht, dass ich das als negativ empfunden hätte damals, das war halt so. Aber ich habe es dann so gemerkt, es war die Zeit damals, hier Kevin Godet, sage ich immer, wo es halt auch rumort hat und so. Und habe damals immer gedacht, Mensch, es ist doch wichtig, die Leute mitzunehmen und vielleicht ein bisschen enger ranzuführen. Ganz nah darfst du sie nicht ranführen, da werden sie, glaube ich, manchmal abgeschreckt, aber so ein bisschen näher ranzuführen. Und das war auch die Zielstellung. Und deswegen hat sich schon eine Menge geändert. Aber es ist halt auch so, dass die Leute jetzt selber, glaube ich, die Sponsoren selber keine so große Angst mehr haben, auf uns auch zuzugehen, auch mal unangenehme Fragen zu stellen. Manchmal kriegen sie halt keine Antwort. Ja, manchmal ist es auch so, dass ich gar nicht antworten kann, dass ich so tief in den Details nicht drin bin. Aber wir versuchen einfach transparent zu sein. Und gerade, weil du vorher Sponsoring angesprochen hast, was ist dazugekommen? Muss man schon klar sagen, wir haben relativ früh in der Saison Veranstaltungen gemacht mit den Sponsoren, wo wir gesagt haben, schaut her, ihr seht gerade, was hier passiert. Es kann passieren, dass wir wieder aufsteigen. Bloß wir brauchen ein Commitment von euch. Weil wir selber waren eigentlich in der Situation zu sagen, wir wollen vielleicht gar nicht aufsteigen, weil wir erst konsolidieren müssen. Aber wenn es wirklich dazu kommt, wären wir die Letzten, die natürlich sagen, nee, wir verlieren die letzten zwei Spiele, bloß damit wir nicht aufsteigen. Also das wäre überhaupt nicht gegangen. Mm-mm. Aber dazu brauchen wir euer Commitment. Es wird teurer werden, und zwar ganz schön viel teurer.
Ich erinnere mich an einen Podcast mit dir, in dem du gesagt hast, eigentlich brauchen wir da 750.000 mehr.
Ja, genau. Und dazu stehe ich auch. Wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger, versuchen es mit ein bisschen weniger. Also nicht, weil wir das Geld nicht gekriegt hätten oder so, sondern weil wir einfach gesagt haben, wir müssen wirtschaftlich bleiben. Und ich glaube, der Weg war auch ganz gut, weil teurer wird es nachher immer mit irgendwelchen Geschichten, die passieren im Laufe der Saison. Aber die Kommunikation war da, und das, was uns damals sehr gut getan hat, war der positive Response. Die Leute haben nicht gesagt, ah nein, auf keinen Fall, mache ich nicht, lass uns Oberliga spielen. Alle haben gesagt, ja, verstehen wir, sind wir dabei. Klar, vielleicht haben sie nicht dran geglaubt in dem Moment, dass sie es wirklich schaffen, aber wo wir es jetzt geschafft hatten, waren sie natürlich ein Stück weit im Wort gestanden. Und deswegen, der weitaus größte Part, der notwendig war, um diese Zusatzsumme zu stemmen, kam jetzt nicht über neue Sponsoren, sondern über das Aufstocken der alten Sponsoren.
An der Stelle darf man, glaube ich, auch wirklich nochmal wirklich Props auch an die Sponsoren raushauen, denn egal, wo du hinschaust, die Zeitungen sind voll von Gewinneinbrüchen und Wirtschaftslage und sonst was, und dass sie dann sagen, hey, aber Eishockey ist wichtig, dafür gibt es mehr, das ist schon cool. Das zeigt auch einen Stellenwert, finde ich.
Ja, absolut, und das habe ich schon auch im letzten Jahr wahrgenommen, dass die Steelers echt auch eine Strahlkraft haben und die Leute über die Grenzen hinaus von den Steelers gesprochen haben. Und das kommt natürlich auch irgendwie unterbewusst dann bei den Firmen an, weil die positiv damit konnotiert sind einfach, ne? Und das ist ja auch, das soll ja auch das Ziel sein. Und das ist schön und funktioniert dann auch, ne?
Ja, wir haben natürlich aber auch eine Begehrlichkeit da geweckt, wenn man das so nennen darf.
Schon,
in den Playoffs, die also, glaube ich, unvorstellbar war für alle von uns. Ich meine, wir reden über Oberliga, also die Kirche dann Dorf lassen.
Ja,
und wir hatten das Gefühl,
Oberliga, ja.
Genau, wir hatten das Gefühl während den Playoffs, dass wir hier, keine Ahnung, das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft irgendwie haben und die Leute und mich angesprochen und ich musste irgendwie auf fadenscheinige Ausreden mir einfallen lassen, weil ich eben auch nicht mehr an Karten rankam, weil die waren einfach alle verkauft. Und das ist so eine Sache, jeder, der in der Halle war, war erstmal super stolz, dass er überhaupt da war. Er hat eine Karte bekommen. Und dann hat er das noch erlebt. Und ich meine, der OB war da. Das war einfach nur so wie eine riesen Community. Und diese Euphorie, diese Begehrlichkeit, die da entstanden ist, die schwappt über. Und jetzt kannst du als Sponsor natürlich immer sagen, okay, das Geschäft gibt es gerade nicht her, ich schaff's einfach nicht. Da waren wir auch die Ersten, die gesagt haben, hey, finde ich super, dass du überhaupt dabei bleibst. Also keiner fliegt raus, nur weil er jetzt mal irgendwas hier nicht mitgehen kann. Bloß viele, die waren natürlich argumentlos, die konnten jetzt nicht sagen, ja, Moment mal, ja, alles gut, aber nö, mal DL2, ja, bitte wollen wir wieder gewinnen, aber Geld geben wir dafür nicht. Das geht nicht. Und das hilft dir dann extrem. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir, keine Ahnung, Halbfinale Playoffs rausgeflogen werden, wie dann die Vorbereitung gelaufen wäre. Also deswegen immer ein Stück weit gute, harte Arbeit, vor allem natürlich auch der Mannschaft, aber ein Stück weit hatte ich auch wirklich Glück und Zufall, die halt dann einfach reinkommen.
Letztes Jahr gab es die Business-Schmiede, die irgendwie neu war. Kann man dieses Jahr wieder mit sowas rechnen?
Nee, wir haben jetzt nicht irgendwie was komplett Neues aus dem Boden gestampft, sondern arbeiten eigentlich jetzt mit dem weiter, wie wir es aufgebaut haben, versuchen das auch zu verfeinern. Zum Beispiel ein Thema ist, ich werde dann oft gefragt, ihr habt ja hier auf der Website, habt ihr ja hier Gold, Silber, Bronze. Ja, was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt hier 1.000 Euro mehr zahle und ich bin jetzt Silberpartner anstatt Bronzepartner? Ja, und die Frage ist auch berechtigt, weil das ist ja, also du kannst dich dann Silberpartner nennen oder Premium und so. Und das ist auch nicht so einfach. Und wenn ich mit Austausch bin mit allen möglichen anderen Geschäftsführern, ja, boah, das ist echt nicht so einfach zu beantworten. Wir lösen es jetzt einfach so, indem wir sagen, ja, also zu verschiedenen Events werden einfach nicht alle eingeladen. Ja, also dass du so eine gewisse Hierarchie reinkriegst. Ne? Zum einen hatte ich vorher schon gesagt, dass ich mich mit anderen natürlich mehr, ich mich persönlich auch mit anderen mehr auseinandersetze, auch wenn ich natürlich allen versuche, das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, ich auch keinen Menschen natürlich am Telefon abwimmel. Aber das ist zum Beispiel ein Mittel, in dem wir einfach eine gewisse Hierarchie versuchen einzupflegen, indem wir einfach sagen, ja, Premium-Partner werden halt einfach zuerst überall eingeladen und dann geht die Einladung für was anderes halt erst ein bisschen später raus. So, dass wir da versuchen wir uns ein bisschen zu verbessern und auch noch besser kommunizieren vor den Spielen, die Leute noch besser mitnehmen, da wollen wir Fokus drauf setzen. Ja.
Ich glaube auch, man muss ein bisschen die Bremse auch reinhauen, weil viele Änderungen, wenn wir ehrlich sind, sind wirklich erst vor der letzten Saison etabliert worden, Ideen sind entstanden. Und wir haben jetzt eine Saison, in der wesentlich weniger Zeit war, komischerweise, für die Weiterentwicklung dieser Ideen, sondern wir waren schon wieder im Sportlichen drin und hatten da genügend Punkte. Man darf jetzt auch nicht jedes Jahr was in den Sau durchs Dorf jagen. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das, was wir etabliert haben, muss jetzt greifen. Und das nächste große Thema wird sein, die Etablierung von neuen Positionen in der Geschäftsstelle. Hat auch was mit Geld zu tun, hat der Gregor vorher gesagt. Aber wir brauchen eine weitere Professionalisierung, weitere Unterstützung, weil wir der festen Meinung sind, dass wir mit einer Person, die Marketing oder Vertrieb oder eben Sponsorbetreuung, vielleicht sogar in Kombination macht, nicht nur eben eine Entlastung haben der Leute, die jetzt da sind, sondern eben auch perspektivischen Mehrwert generieren in finanzieller Sicht. Das Ziel muss sein, dass so jemand natürlich mehr reinholt, als er kostet. Und es wird ja ganz sicher. So, und das muss halt alles sauber geplant werden. Man muss auch jemand finden, der bereit ist, weil der wird weniger verdienen, als wenn er in eine tolle Agentur geht oder in einen großen Konzern geht. Aber sobald sich da eben was auftut, schlagen wir zu und dann sind viele Sachen auch so ein bisschen ideengetrieben. Wenn jemand mit einer guten Idee kommt und den richtigen Moment erwischt, dann sind wir dabei.
Falls du da draußen gerade zuhörst und du sagst, ja, geil, Direktvertrieb ist genau mein Ding und einen Hörer in die Hand nehmen, um jemanden anzurufen, um ihn zu fragen, ob er vielleicht Bock hat, 100.000 Euro für Eishockey auszugeben im Jahr. Melde dich doch mal bei der Geschäftsstelle. Lebensläufe sind gerne willkommen.
Geht auch ohne Lebenslauf.
Geht alles. Her damit.
Dann habe ich aber was anderes gesehen. Es gibt dieses Jahr trotzdem noch mal was Innovatives, Neues. Wir haben eine LED-Bande.
Noch haben wir sie nicht.
Noch steht sie nicht.
Aber sie hängen nicht schon die ersten Stückchen davon?
Ja. Nee. Ja doch, die Aufhängung, die
Aufhängung
ersten
hängt. Hängen, ja. Aber die Bande an sich, die hängt noch nicht. Aber kommt jetzt.
Erzähl mir mal was zur LED-Bande.
Oh ja. Jetzt müssen wir es ein bisschen aufteilen. Ich übernehme jetzt mal die Anfänge und das Wirtschaftliche wie immer und Gregor übernimmt dann anschließend das Emotionale.
Okay, bevor wir das auch zu emotional machen, wir haben vielleicht den einen oder anderen Zuhörer im Podcast, der nicht mitbekommen hat, dass es gerade ein emotionales Thema ist. LED-Bande, lasst uns mal vorne anfangen. Was hat es damit auf sich?
Ich muss doch anfangen.
Ja.
Im Endeffekt, und dann sind wir, das schließt ja an deine vorige Frage an, ist mein Job, Sponsorengelder zu generieren. Unser Etat besteht zu 65% aus Sponsorengelder. Wir haben gewisse Flächen, die wir verkaufen können. Irgendwann gehen diese Flächen aus. Und wenn du dich in alle möglichen anderen Stadien, egal in welche Sportarten du gehst, ob das Einzelsportart ist im Tennis oder Basketball drüben, also drüben meine ich USA oder hier Oberliga, Eishockey, gibt es LED-Banden.
Mannheim. Stadion Mannheim, wenn da dunkel ist und auf einmal alles leuchtet.
Da ist es ganz dunkel, nein, die haben auch Treppenbeleuchtung. Ja, so und das ist natürlich auch ein Punkt, wir müssen uns ja auch weiterentwickeln, wir müssen den Club weiterentwickeln, wir müssen neue Einnahmefelder generieren, das, was du vorher angesprochen hast. Und das ist einfach ein Punkt und unsere Überlegung war, okay, erstmal können wir es überhaupt bezahlen, sowas finden wir jemand, weil die Steelers GmbH kann das sich nicht leisten. Finden wir Förderer, Investoren, die das unterstützen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wo positioniert man dann eine LED-Bande in unserer Arena? Und unser Ansatz war eben, wir wollen keine Werbefläche, die wir bisher haben, opfern. Da ist ja Werbung, also müssen wir was finden, was zusätzlich Geld generiert. Ich will ja nicht irgendwie Geld, das ich habe, einfach umwidmen in eine andere Investition. So, und das war eigentlich der Grundgedanke davon.
Das heißt, eine weitere zusätzliche Fläche, die ich mehrfach bespielen kann.
Genau.
Okay.
Und die wir für die Einlaufschau nutzen können, dass es einfach eine moderne Arena auch wird, die wir brauchen, auch im Wettkampf mit allen anderen Sportarten. In der MAP-Arena in Ludwigsburg gibt es das, es gibt es überall, wir müssen das machen. Wenn ein Tor schießt, dann muss das Ding blinken. Das gehört ja auch alles dazu. Es geht ja nicht nur um Werbung, sondern auch um das ganze Thema. Wie kriegen wir Leute, Kids in die Arena zum Eishockeyspiel?
Aus meiner Sicht wäre es ziemlich gut, wenn immer ein Tor fällt, dass man dann ins Laufband reinbringt, hör den Podcast.
Können wir machen.
Großartig.
Wir sind da ja frei.
Noch haben wir freie Minuten, die du gerne buchen kannst.
Martin hatte, glaube ich, einen sinnhafteren Beitrag als ich.
Selten. Ja, dazu kam natürlich so eine Erfahrung bei den Auswärtsspielen. Da erlebst du ja auch die witzigsten Sachen, Hallen in der Oberliga. Und da gab es halt tatsächlich Hallen, die irgendwie den Namen eigentlich nicht verdient hatten, was sämtliche anderen Komfort anging. Aber was hatten sie? Sie hatten LED-Banden. Wo wir schon gesagt haben, so auf der einen Seite haben wir sicherlich eine der besten, wenn nicht die beste Halle in der Oberliga, aber in dem Punkt hängen wir halt hinterher. Und natürlich ging es dann auch um Geld. Und ich war der Erste, der gesagt hat, ja, super Idee, bloß woher soll das Geld kommen? Wir haben ganz andere Probleme. Bis halt dann mal konkret einfach mal eine Anfrage gestartet wurde und wir uns Gedanken gemacht haben, wo geht es überhaupt? Unsere Halle hat einen riesen Nachteil gegenüber Mannheim zum Beispiel, dass wir solche umlaufenden Themen gar nicht machen können. Weil diese, wie heißt das schön, Mundlöcher, die es da gibt, da einfach so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Die Halle ist nicht ausgelegt für sowas. War natürlich auch zum Zeitpunkt geplant, wo es LED-Banden wahrscheinlich noch gar nicht gab. Dann war relativ schnell klar, okay, wir können nicht umlaufend was machen, was da auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite aber gut, weil es nicht so viel Geld kostet. Und haben dann gemerkt, wenn wir an der Stelle, die einfach dafür prädestiniert ist, eine schöne Bande hinbauen, dann wäre das A sogar irgendwie bezahlbar. Und B haben wir dann auch in den ganzen Prozess mitbekommen, dass es auch Sponsoren gibt, die niemals bei uns eine Werbung schalten würden, wenn wir keine LED-Bande haben. Also tatsächlich ein Sponsorenpool, der völlig außerhalb von dem liegt, was sie bisher abgreifen.
Okay.
Und dann kam noch zu, dass Gregor natürlich einen guten Kontakt mit anderen Vereinen relativ schnell erfahren hat, dass überall dort, wo Banden installiert wurden, natürlich teilweise also mehr Bande als bei uns möglich ist, wirklich Sponsorengelder generiert werden, wo wir uns gedacht haben, oh mein Gott, das ist die Lösung. Wenn wir nur die Hälfte von denen bekommen, ist es die Lösung. Und dann war relativ schnell klar, okay, wir müssen das Thema angehen, hatten natürlich dann viele Hürden, also nicht nur in Bezug auf Geld, sondern auch in Bezug auf die Stadtwerke, die natürlich da erstmal die Erlaubnis geben müssen. Und da waren viele, viele Fragezeichen. Wir haben aber gesagt, wir steigen in den Prozess erst ein, wenn wir das grundsätzliche Thema Finanzierung gelöst haben. Was bringt das alles zu regeln? Nachher ist das Geld nicht da.
Das heißt, uns gehört diese LED-Bande und die ist dann dort aufgehängt oder sie gehört der Stadt oder wem gehört diese Bande?
Ja, wir wollen jetzt nicht zu tief da in dieses Gesellschaftsrecht und Unternehmensrecht reingehen, aber effektiv ist es so, dass sie indirekt den Steelers gehört. Also sie gehört nicht der Stadt, sie gehört nicht der Halle, sie gehört nicht den Handballern, sie gehört tatsächlich indirekt den Steelers, was gut ist, weil wir dadurch eben natürlich auch selbst vermarkten können, aber wir können theoretisch auch anderen Leuten, die die Halle nutzen, die das mit beanspruchen wollen, können wir auch Werbefläche zur Verfügung stellen, werden da sicherlich sehr attraktive Modelle finden, dass die anderen daran auch partizipieren können. Das sind so die positiven Effekte, aber erstmal ist es ganz ein Projekt, was ganz eigennützig für uns, für unsere Steelers aufgesetzt wird, unabhängig davon, was man vielleicht noch in der Zukunft da machen kann.
Also es ist unsere.
Emotional ist es unsere.
Okay, nächste Frage. Warum ist das gerade so ein emotionales Thema?
Das ist ein emotionales Thema, weil wir übereinander sprechen statt miteinander. Die geplante Fläche ist unterhalb des EG-Trans-Banners auf der Heimblock-Stehseite und unterhalb der anderen Werbebanner von der Gästestehplatzseite. Mhm. So, und beim Heimstehplatz hängt an dieser Stelle das Ennstal-Kurven-Banner. Und das ist natürlich ein Riesenthema für unsere Fans, weil die das natürlich selber gemacht haben. Die haben das selber produziert. Das ist die Ennstal-Kurve für unsere Fans. Und dieses Banner müsste für die LED-Bande weichen.
Weichen oder?
Weichen im Sinne von, wir brauchen eine andere Lösung dafür.
Okay. Ja,
wir brauchen eine andere Lösung dafür. Wir wollen natürlich alle nicht, dass dieses Banner verschwindet. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Als dieses Thema LED-Bande konkreter wurde, habe ich sehr schnell die Fanbeauftragten zusammengerufen, also so wie wir es machen, regelmäßig machen. Ich glaube, alle 6 Wochen oder so treffen wir uns. Von jeder größeren Fangruppierung sitzt jemand dabei. Wir haben einen sehr guten Austausch, sehr konstruktiven Austausch. Über die ganze Zeit, wo ich Geschäftsführer bin, hat sich das eigentlich super verfestigt und arbeiten gut zusammen. Und habe die dann dort mitgenommen und habe gesagt, okay, das ist unser Plan. Unser Plan war zuerst, es nur auf der Gästestehplatzseite zu machen, dass wir sagen, okay, wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass es nur die Gästestehplatzseite ist. Und haben dann aber selber, wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass wenn wir das machen und wir jetzt Geld zusammenbekommen, dass wir es dann auch auf beiden Seiten machen müssen, weil die Frage ist, haben wir nächstes Jahr noch die Möglichkeit, so viel Geld einzusammeln?
Ja.
Das war das große Thema im Endeffekt. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, wir kriegen so viel Geld zusammen. Wir müssen das auf beiden Seiten installieren. So ist es auf jeder Seite 32 Meter, 64 Meter, die du super bespielen kannst. Und dann haben wir das nächste Fanbeauftragten-Treffen gesagt. Und da habe ich dann gesagt, okay, Leute, das Thema wird konkret, das Thema kommt, das kommt zum ersten Spieltag. Wir brauchen zusammen eine andere Lösung. Und wir waren auch zusammen unten in der Arena und haben dort uns das angeschaut, wie man was machen kann und wie man Lösungen finden kann, und sind da aber nicht so recht weitergekommen. Und dann gab es, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob ich jedes im Detail alles richtig erkläre oder was vergessen habe, aber und dann kam es zu der Nachricht oder wie sagt man da, zu dem Post von den Fanbeauftragten, oder von den Fanclubs, die sich da zusammengeschlossen haben und dann da geschrieben haben, dass es nächstes Jahr keine Choreo mehr gibt. Und das war natürlich ein emotionales Thema, weil wir als Steelers jetzt dann angefangen haben, über uns zu sprechen, anstatt miteinander. Und das hat mich natürlich persönlich getroffen, weil ich genau dem eigentlich aus dem Weg gehen wollte, indem ich die Leute vorzeitig informiere, die Leute versuche einzubinden, mitzunehmen, Lösungsalternativen zu finden und das war natürlich dann einfach, es ist emotional und ist blöd, weil wir brauchen diese Bande. Der Martin hat es vorher gesagt, ich habe mit ganz vielen Clubs, Eishockey, Fußball gesprochen und habe gehört, was für Gelder dort generiert werden. Und das ist einfach ein Thema, wir können das nicht beiseite tun. Und wir brauchen das für die Fortentwicklung dieses Clubs zwingend. Und das habe ich auch erklärt. Das ist natürlich die Frage, muss ich mich selber stellen? Habe ich das so erklärt, dass die Jungs das verstanden? Habe ich das richtig rübergebracht? Weiß ich nicht, wir treffen uns auch jetzt nach dem Podcast, treffen wir uns auch mit den Fanbeauftragten nochmal und wollen da natürlich auch dann hoffentlich auch eine Lösung finden. Für mich war es einfach auch ein bisschen schade. Zum einen, habe ich schon gesagt, weil wir übereinander gesprochen haben statt miteinander und wir nach außen gehen und jetzt als Dealers eigentlich aufgestiegen sind, eine super Stimmung haben und das jetzt eigentlich sich so für mich ein bisschen angefühlt hat wie ein bisschen ein Killer, der jetzt eigentlich die Stimmung komplett drückt, obwohl wir die Stimmung brauchen im nächsten Jahr. Und das war eigentlich ein bisschen schade und das war eigentlich so das, was für mich warum es für mich emotional ist, das Thema.
Das Forum ist voll von, ja, kann man das Banner nicht unter die Bande hängen? Kann man nicht das Banner auf der Bande anzeigen? Da gibt es ganz, ganz viele Ideen, die irgendwie da sind. Ihr sprecht heute Abend über mögliche Lösungsmöglichkeiten. Sind das potenziell denkbare Geschichten oder?
Ja, aus unserer Sicht schon. Das ist immer die Frage, wie kommt man dann auf einen Nenner? Wie viel, das ist nachher, wird man dann sehen. Aber ja, aus meiner Sicht schon.
Ich glaube, das Problem ist bei so einer Geschichte immer, dass in dem Moment, wo man anfängt, drüber zu reden, die eine Seite was verstehen will und die andere Seite vielleicht noch nicht so aussagekräftig ist und dann kommt immer bei den Themen recht schnell dieses Thema Kommerz rein. Jetzt wird es kommerzialisiert und muss das jetzt sein und muss Fankultur geopfert werden gegen Geld und dann wird es auf einmal ganz 50-50 Regelungen im Fußball und so weiter. Und ich glaube, das ist der große Fehler an der Sache. Ich glaube, das kann uns jeder glauben, dass jede Maßnahme, die wir treffen, auf absehbare Zeit nicht dazu führt, dass irgendjemand mit dem Thema Geld verdient. Wir wollen mit dieser Bande die Summe generieren, die wir benötigen, um dauerhaft attraktives Eishockey in der DEL 2 spielen zu können. Das können wir mit unserem derzeitigen Etat nicht garantieren. Wenn wir die Bande erfolgreich vermarktet bekommen, wovon wir ausgehen, bekommen wir eine Zusatzeinnahme, die uns ins obere Mittelfeld der DEL2-Clubs katapultiert. Das heißt, ab da hängt es nur noch davon ab, ob unsere Trainer eine tolle Mannschaft zusammenstellen, dass wir da wieder mitspielen können, oben, dass die Playoffs vielleicht wieder Normalität werden für uns. Und da sagen wir halt, okay, das muss doch unser Interesse sein, aller Leute, aller Fans, aller Fanbeauftragten, dass wir da dieses Ziel erreichen. Und deswegen nochmal eine klare Message. Es ging zu keinem Zeitpunkt darum, das Banner abzuschaffen, Choreos abzuschaffen, irgendjemand darin zu beschneiden. Es bedeutet effektiv, so wie es momentan ausschaut, nur, dass die Choreos nach wie vor stattfinden können. Vielleicht die Anbringung ein bisschen behindert wird, dass ein Banner aufgehängt werden kann. Vielleicht hat es nicht mehr eine Länge, ich weiß nicht, von einem Meter, sondern vielleicht nur noch von 80 Zentimeter. Das muss man eben sehen, wenn diese Bande dann wirklich, die LED-Bande dann wirklich hängt. Also jeder muss so ein bisschen aufeinander zugehen und dann ist eigentlich alles wie vorher. Und zusätzlich haben wir, und deswegen ist für mich das ein absoluter Winner, das Argument, haben wir eine Möglichkeit, auf dieser Bande jede Message einzublenden, die wir wollen. Sei es, dass dein Podcast beworben wird, sei es, dass wir unflätige Bemerkungen in Richtung Gegner schicken können.
Nein, machen wir nicht.
Machen wir natürlich nicht. Aber das ist wirklich ein Mehrwert, der nicht nur mit Werbung zu tun hat, sondern auch mit Stimmung zu tun hat.
Wir können da auch eine Choreo da mitnehmen. Also du kannst die Jungs, die können eine Choreo machen, wir können das einbinden. Also wie cool ist das eigentlich? Das ist eigentlich mega.
Ich finde es schön, du hast so ein wildes Rumgeblinke, was immer wieder deinen Blick findet und was dich irgendwie sucht. Wenn da dann wirklich dran das Banner hängt, also ich stelle mir das vor, aneinander, LED-Bande und drunter, das Banner, ich stelle mir das cool vor. Ich bin mir sicher, man wird da was Schönes finden.
Das Problem sind die baulichen Voraussetzungen. Also das würde natürlich gehen, technisch, und das würden wir auch sofort machen. Was führt wohl momentan dazu, dass wenn wir das 1:1 da hinhängen würden, ich glaube, da hätten die Fans auch kein Problem damit, wenn das funktionieren würde. dass wir der allerobersten Reihe so ein bisschen den Blick auf den Videowürfel verhängen damit, dauerhaft verhängen.
Okay.
Und verstehe ich, dass man dann sagt, Mensch, ich will zwar das Spiel sehen, aber ich würde ganz genau mal den Spielstand sehen oder die Sekunden und Minuten, sodass wir da sagen müssen, damit dieser Blick gewährleistet wird, müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen Zentimeter klauen. Und das scheint das große Thema zu sein. Aber dann gehe ich mir immer so, ja, wenn das wirklich das Thema ist, warum hier die Emotionen überkochen, dann habe ich so mein Verständnisproblem. Weil eigentlich soll es uns um die Steelers gehen und nicht um ein paar Zentimeter Banner mehr oder weniger.
Genug des Banners? Mich würde noch was anderes interessieren. Ihr habt jetzt gerade mehrfach gesagt, boah, wenn man das Ding langfristig vermarktet bekommt, all diese Themen. Wie sieht denn das aus? Habt ihr Zielvorgaben? Habt ihr irgendwie Erfolgskriterien für Sponsoring, wo ihr gesagt habt, so einen Betrag, den wollen wir erreichen bis und dann den nächsten bis und dann noch einen bis dahin? Gibt es da irgendwie was? Habt ihr da was, woran ihr euch messt?
Ich glaube, das ist kein Wunschkonzert. Also es ist nicht so wie ein Unternehmen, wo ich sage, ich muss den Vertrieb nochmal um einmal aufstocken, dann habe ich 20% mehr und dann läuft das alles. Also solche strategischen Entscheidungen sind im Sponsoring gerade in der heutigen Zeit sehr schwierig. Es ist ohnehin dauerhaft die Aufgabe vom Gregor, neue Sponsoren zu gewinnen. Und da war er die letzten 2 Jahre extrem erfolgreich, also in einer schwierigen Zeit extrem erfolgreich. Deswegen glaube ich, der Weg wird weitergehen. Von daher wachsen wir auf der Seite schon auch, aber sehr generisch. Was die Bande selber angeht, haben wir einen Riesenvorteil. Wir haben schon Zusagen in geringem Maße, liegt aber auch daran, dass wir einfach noch gar nicht in der Vermarktung sind, so richtig, weil wir ja erstmal gewährleisten müssen, dass das Ding dann wirklich hängt und funktioniert. Bloß unser kompletter Etat für das nächste Jahr ist ohne jegliche LED-Bandeneinnahme geplant. Das heißt, jeden Euro, den wir einnehmen über die LED-Bande zusätzlich, ist wirklich ein zusätzlicher Euro. Das bedeutet aber weiterhin, dass wir auch ein Jahr Zeit haben, das Thema aufzubauen. Vielleicht werden noch nicht so viele Sponsoren nächstes Jahr auf der LED-Bande sein, aber vielleicht immer mehr. Spätestens im nächsten Jahr wissen wir dann, wo wir sind und können sicherlich auch viel genauer sagen, was wir darüber generieren und was nicht. Und das ist dann der Moment, wo wir wirklich vielleicht auch sagen können, wir müssen jetzt nochmal 100.000 Euro mehr da kalkulieren oder wie auch immer. Oder es gibt Gespräche, die sind vielleicht wahrscheinlich, dass sie erfolgreich sind und so weiter. Nächstes Jahr ist ein bisschen ein Spieljahr. Die Finanzierung ist gesichert. Wir können sehr viel Energie darauf verwenden, was passiert, wenn ein Tor fällt, was passiert in den Pausen, was passiert vielleicht auch mit der Kurve, wie können wir das eben einbinden. Und wir können mit den Leuten, die bereit sind, jetzt schon auf die Bande zu gehen, natürlich auch vielleicht ein bisschen andere Preise ausmachen, weil wir vielleicht doch ein paar Minuten mehr haben pro Spieltag als im nächsten oder übernächsten Jahr, wo vielleicht dann der Run auf die LED-Bande größer sein wird.
Hast du irgendwas, vielleicht auch losgelöst von der Bande, wo du sagen würdest, ja, daran messe ich Erfolg, was Sponsoring und Einnahmen und solche Sachen betrifft?
Naja, im Endeffekt gibt dann schon unsere anfängliche zur Saison startende Gesamtbudgetplanung den Ausschlag, wo wir mit dem Sponsoring landen müssen. Das ist eigentlich meine Vorgabe, die ich dann erfüllen muss. Und wir wollen ja sowieso jedes Jahr uns auch weiterentwickeln. Und man sieht es ja auch an den Clubs, ich habe es ja vorher schon gesagt, und auch an der Liga, die entwickelt sich jedes Jahr weiter. Und es wird alles teurer. Der René Rudorisch war auf dem Event, das der Martin vorher beschrieben hat, wo wir die Sponsoren transparent informiert haben, was passiert, wenn wir aufsteigen nächstes Jahr, wie können wir das gewährleisten, gesagt hat, dass der Durchschnittsetat im letzten Jahr in der DL2 bei 4,4 Millionen lag. Ja, wir hatten in unserer DL-Zeit zwischen 4,5 und 5 Millionen Etat. Und jetzt hat die DL2 im letzten Jahr ein Durchschnittsetat von 4,4 Millionen gehabt. Das zeigt ja, wohin sich das entwickelt. Und das ist nachher auch eigentlich die Benchmark. Also da müssen wir wieder hinkommen. Ne? Und das gibt auch nachher das Sponsoring-Thema vor.
Wie kann man Fans, wie kann man Sponsoren in die Richtung sensibilisieren, dass man bei den Kosten so eine Entwicklung hat, dass man irgendwie diese finanziellen Abhängigkeiten und Nöte auch hat?
Also erstmal, glaube ich, kriegen die Leute ja über die Jahre mit, dass es nicht so einfach ist. Also angefangen von unserem Problem, jetzt wieder bei den Falken, dass das kein Selbstläufer ist. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder erstmal kapiert. Das Problem ist immer, wenn man sagt, alle Preise steigen, die Butter steigt, ja, das weiß ich, aber das ist immer so, wie soll ich sagen, so eine platte Nummer, nur weil wir eine Inflation haben, heißt ja trotzdem, ist nicht immer gleich, dass ich als Sponsor 10.000 Euro mehr im Jahr zahlen muss, weil so teuer ist selbst die Butter nicht, die Spieler essen. aber.
Sprichst du da jetzt als Sponsor oder als Aufsichtsrat?
Ja, nein, wirklich, ich habe mich gerade auch gefragt.
Das hat mich immer schon gestört. In jedem anderen Bereich, unsere Politik macht das ja auch ganz gerne.
Gut, Politik klammern wir aus. Weiter.
Nein, das ist einfach über Inflation kann ich natürlich alles argumentieren und ich weiß, dass alles teurer wird. Das ist mir völlig klar, aber das ist doch immer ein schlechtes Argument, weil es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, um irgendwas zu steuern. Du kannst die Kosten senken, du kannst den Umsatz steigern. Erst wenn du da am Ende bist, dann darfst du jammern und sagen, okay, ich krieg's nur noch über Inflation irgendwie argumentiert.
Das heißt, wir haben Umsatz und Kosten haben wir schon angefasst. Ich sehe Nicken.
Ja, genau. Trotzdem sind wir da auch noch nicht am Ende. Aber entscheidend ist, wie kann ich es den Leuten vermitteln, indem ich einfach transparent bin. In einem Maße, wie ich das natürlich sein kann. Ich muss nicht antworten oder Plattitüden loswerden oder sowas, sondern ich muss die Leute einfach mitnehmen und sagen, schaut mal her, eine einfache Rechnung. So schaut es aus. Das haben wir im letzten Jahr und vorletzten Jahr sehr oft gemacht. Und dann hast du gemerkt, da sind schon mal von 10, 9 verstummt. Und du hast gemerkt, entweder haben sie es nicht verstanden oder aber sie haben es natürlich verstanden und haben es zum ersten Mal gehört und haben gedacht, oh, jetzt, das ist aber ein ganz neuer Aspekt für mich. Und dann gibt es immer noch einen, der dann die Schlauwurst spielt und sagt, ja, Moment mal, aber so und so, ich würde es so und so machen. Und dann musst du natürlich eine Antwort drauf haben und dann verstummt auch der Zehnte. Und ab da bist du jetzt nicht der Besserwisser, sondern dir wird natürlich ein Stück weit zugetraut, dass wenn du sowas sagst, dass du keinen Blödsinn redest, dann wird im persönlichen Gespräch nochmal die eine oder andere Frage gestellt, die kannst du meistens auch erklären. Und dann kommt Vertrauen. Und dann ist irgendwann der Punkt, wenn Gregor sagt in den Gesprächen, schau mal her, wir brauchen mehr Geld, dann ist es nicht die Inflationsnummer, sondern wir vertrauen diesem Mann, dass der mit dem Geld umgeht und das Beste draus macht und sowas musst du dir erkaufen und es dauert. Und ich glaube, da sind wir auch am Anfang erst eines Weges. Das haben wir letztes Jahr ganz gut hinbekommen, aber wir müssen noch einen langen Weg gehen.
Ist das eine Erfolgsformel? Ist das die Erfolgsformel des letzten Jahres? Diese Transparenz, dieses Miteinanderreden, dieses Erklären, Erklären, Erklären?
Ja, es klingt so ein bisschen danach, dass wir das, wie soll ich sagen, dass es so eine Art geplantes Thema ist und wir uns das auf die Fahnen geschrieben haben und auf Teufel komm raus umsetzen müssen, damit hinterher alle zufrieden sind. Nein, ich glaube, das sind wir. Ich glaube, das ist das neue Team. Nicht nur, weil wir in der Vergangenheit gemerkt haben, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man das nicht macht, sondern weil wir einfach die Typen sind. Also ich hoffe, dass wir auch so rüberkommen. Wir sind nahbare Typen, denen man Fragen stellen kann, von denen man im Zweifel auch mal eine Antwort bekommt, die einem vielleicht nicht so gefällt. Aber wir sind glaubwürdig und wir machen es nicht, weil wir uns irgendwie einen persönlichen Vorteil davon versprechen, sondern weil wir Bock drauf haben, es so zu machen. Und ich denke, dass Authentizität was ist, was am Ende wirklich unschlagbar ist.
Wenn ihr da Fragen habt, da draußen, ihr lieben Hörer, wenn ihr da was habt, wo ihr sagt, ja, das interessiert mich, schreibt gerne an die Geschäftsstelle oder gerne auch hierher an podcast@steelers.de. Ich freue mich schon drauf, von euch zu lesen und da vielleicht auch die eine oder andere Frage für eins der nächsten Gespräche mitzunehmen. Als letzte Frage für diesen Podcast, wo stehen wir denn jetzt in diesem ganzen Umbau, Neubau? Wir haben mehrfach gesprochen, hieß immer wieder, wir müssen neue Strukturen schaffen, wir haben Strukturen geschaffen, wir haben irgendwie umgebaut, es gibt irgendwie Umbruch und viel, viel neu besetzt, viel Infrastruktur neu geschaffen, viel Infrastruktur. Kehrt jetzt langsam Ruhe ein oder sind wir da?
Boah, schwierige Frage, weil wir wissen ja nicht genau, wer, also wir können ja nicht in die Glaskugel schauen und wissen ja nicht, was passiert, aber also ich ertappe mich halt immer wieder, dass ich denke, shit, es geht nicht schnell genug und es dauert einfach Zeit. Deswegen, ich finde ich immer schwierig, so Fragen zu beantworten.
Mir fällt es nicht so schwer.
Ja, das ist vielleicht auch deine Aufgabe.
Vielleicht, ja. Also zum einen ist es eine interessante Situation. Letztes Jahr war die Saison, vor Saisonbeginn saßen wir zusammen und haben gesagt, hey, wo stehen wir? Überhaupt kein Gefühl für den Kader gehabt, für die Gegner gehabt. Wir haben so das Gefühl gehabt, ja, so schlecht sind wir, glaube ich, nicht. Aber oh mein Gott, stell dir vor, wir waren dann 8. oder 10. Kein Gefühl. Und dann natürlich ging es relativ schnell, das einzuschätzen, aber da war die Saison schon am Laufen. Ähnlich ist es dieses Jahr. Man kennt sich zwar in der DEL2 aus, aber wie Gregor gesagt hat, hat sich eine Menge getan. Düsseldorf kommt runter, die anderen Mannschaften sind nicht mehr die Schießbudenmannschaften, die wir noch kennen aus unserer DEL2-Saison. Ein paar Mannschaften kennen wir noch überhaupt nicht. Haben wir auch nicht gegen gespielt, jedenfalls nicht in der Liga, im Ligabetrieb. Wir sind wieder an einem Punkt, wo wir nicht so genau wissen, wo wir stehen. So, und jetzt wäre es schwierig natürlich zu sagen, wo sind wir auf dem Weg, weil die ganze Sache immer auch extrem davon abhängig ist, wie die Mannschaft spielt. Wenn wir, also mal ein paar Wenns, wenn wir es schaffen, die Saison klaglos zu überstehen, also sagen wir, unser Minimalziel wäre vielleicht, nicht Minimalziel, unser Maximalziel ist eigentlich erreichen, Pre-Playoffs auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir das hinbekommen und parallel den Weg weitergehen, was die strukturellen Maßnahmen angeht, dann würde ich mal behaupten, dass wir auf jeden Fall über den 50% drüber sind, weil wir schon gute Grundlagen gelegt haben. Aber wir haben personell noch einige Sachen zu regeln. Wir haben, auch was den Etat angeht, haben wir vorhin lang drüber geredet, einige Sachen zu regeln. Und das sind alles Sachen, die sehr stark davon abhängen, wie wir die nächste Saison, vielleicht sogar die übernächste Saison gestalten. Also Ruhe wird nicht einkehren, auch weil wir so als Typen nicht die sind, die Ruhe wollen. Wir wollen schon auch Bewegung und es gibt noch genügend Punkte, wo wir ran können. Aber wir haben auch eine Prioritätenliste, wo wir sagen, das ist das Wichtigste und das ist vielleicht mal nicht so wichtig, das schiebt man nach. Ruhe haben wir also absolut nicht die nächsten zwei Jahre, aber ich bin mir auch sicher, dass es diese Turbulenzen, die jetzt die letzten zwei Jahre da waren, die sollten sich jedenfalls nicht wiederholen, außer es passiert wieder irgendwas, was wir nicht in den Griff bekommen. Und da haben wir ja genügend Sachen in den letzten eineinhalb Jahren erlebt.
Gregor, allerletzte Frage an dich. Was ist dein Ziel für die Saison?
Mein persönliches Ziel oder unser Ziel für die Steelers?
Was ist dein Ziel für die Saison?
Mein Ziel für die Saison ist, dass Martin hat es eigentlich schon gesagt, wir müssen echt gucken, dass wir hinten einfach wegbleiben. Das wäre das Allerbeste. Hinten wegbleiben und schauen, dass wir irgendwie uns für die Pre-Playoffs, Playoffs qualifizieren können. Das wäre ein absoluter Traum. Und dann, dass wir parallel, das ist mal das Sportliche und parallel auf der Geschäftsstelle, dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir professioneller werden, so wie ich mir das vorstelle.
Das klingt doch schön. Noch mehr Professionalisierung, noch mehr Struktur, noch mehr Ruhe in bewegten Zeiten. Falls ihr da draußen dazu Fragen habt, falls ihr Ideen habt, falls ihr Meinungen habt, die ihr teilen wollt. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes, teilt den Podcast. Ich freue mich, wenn ihr Mails schreibt an podcast@steelers.de. Ich freue mich drüber, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Es geht auf die Saison zu. Ihr habt einen Kader vor euch. Wen hättet ihr gerne im Podcast? Meldet euch. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und auch an euch beide. Ciao. Danke, dass ihr da wart.
Ciao, danke, Chris.
Ciao.